Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück, willkommen zu unserem Duell mit Sebastian Bornmähner und Gerald Gross. Und es ist ein spannender Tag, Blau-Schwarz geht in die Zielgerade. Klappt es oder klappt es nicht? Wir werden das Ganze jetzt ein bisschen einordnen, darüber heiß diskutieren, wie immer, wenn ihr zwei im Studio seid. Aber zuerst einmal die Einordnung und die Analyse. Kommt Blau-Schwarz, wie siehst du die Chancen oder scheitert es vielleicht doch noch?
Also ich halte es für sehr... Für eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass das noch scheitert, weil die ÖVP einfach den Ultra-Bauchfleck hingelegt hat. Ich glaube, die ÖVP weiß ganz genau, dass wenn jetzt Neuwahlen wären, sie noch weiter verlieren würde, also von 26 auf 19 vielleicht im besten Fall kommen würde. Die SPÖ würde wahrscheinlich stark profitieren. Man sieht in den letzten Wochen kontinuierlich, dass die FPÖ runtergeht, auf einem wahnsinnig hohen Niveau, aber sie geht runter und die SPÖ kann sich langsam wieder da fangen. Das halte ich für valide und deswegen glaube ich, dass die ÖVP sich jetzt in diese Regierung retten möchte. Wie lange diese Regierung halten wird in einer Konstellation, wo du einen fast schon sadistischen Koalitionspartner hast, weil das, was die FPÖ mit der ÖVP aufführt, immer wieder Forderungen durchsickern zu lassen, die dann eh zurückgenommen wird. Das, glaube ich, wird nicht lange gut gehen. Aber ich verstehe die ÖVP, die möchte jetzt die Pfründe halten. Für die ist es unvorstellbar, nach 40 Jahren die Macht abzugeben. Und deswegen glaube ich, werden wir erleben, dass sie bei der FPÖ zu allem Ja und Amen sagt. Nur was dann tatsächlich davon umgesetzt wird, weil am Schluss braucht die FPÖ für jeden einzelnen Beschluss eine Mehrheit im Parlament, das werden wir dann sehen. Also ich glaube, es wird eine Regierung zustande kommen. Ich glaube, wir werden uns wundern, was alles von den Überschriften her möglich sein wird. Wie viel dann wirklich umgesetzt wird, bevor auch diese blau-schwarze Zusammenarbeit in die Luft fliegt, das wage ich zu bezweifeln. Länger als 18 Monaten würde ich Ihnen
nicht. Gibst du dieser Regierung nicht. Aber du glaubst immerhin, dass sie zustande kommt. Bist du auch der Meinung, dass diese Regierung zustande kommen wird oder nicht?
Also ich bin der Meinung und mir relativ sicher, dass wir in jener Stunde, wo wir jetzt gerade diskutieren, die Entscheidung fällt. Also ich glaube, dass wir in den spannendsten Tagen der österreichischen Innenpolitik, zumindest seit der Nationalratswahl, leben. Und dass nun sich entscheidet, ob wir in Neuwahlen schlittern, weil die österreichische Volkspartei den dritten potenziellen Koalitionspartner verbrämt hat, nachdem sie mit der SPÖ nicht zusammengekommen ist, mit den Neos nicht zusammengekommen ist, dann am Ende mit den Freiheitlichen nicht zusammenkommen will, ob sie weiterhin pokert, weiterhin mit doppeltem Boden spielt, oder ob wir die nächsten Tage erleben, dass diese Regierung entverhandelt, ausverhandelt wird und nächste Woche präsentiert wird. So sehe ich ungefähr die derzeitige Situation. Ich sehe sehr große Knackpunkte. Nein, Herr Dr. Bornmähner, ich widerspreche Ihnen. Die FPÖ ist kein sadistischer Koalitionspartner. Nur weil man Standpunkte, die niemals Gegenstand von Verhandlungen waren und in Wahrheit Fake News der Medien waren, bei denen heute seit 4 Wochen Fahrt ist, dementiert, heißt es noch lange nicht, dass es die FPÖ gespielt hat. Das, was ich beiden Parteien hier anerkennen muss, sowohl der ÖVP als auch der FPÖ, dass wir alle, die politischen Kommentatoren, die Beobachter, die Journalisten, über die konkreten Inhalte tatsächlich nichts gehört haben und nichts Bescheid wissen. Das, was wir als Knackpunkt ausmachen, ist in Wahrheit unsere eigene subjektive Wahrnehmung, wie ist ein Standpunkt mit dem anderen zu harmonisieren oder nicht. Wir wissen aus den Wahlprogrammen, die österreichische Volkspartei will Sky-Shield. So, das ist keine Raketenwissenschaft, das haben sie mehrmals gesagt. Wir wissen, die FPÖ will nicht Sky-Shield. So, daraus haben wir beide, haben alle hunderte Journalisten in dem Land gesagt, Knackpunkt. In der Zwischenzeit hat sich Sky-Shield im Übrigen, nur damit wir das einmal objektivieren, in Luft aufgelöst. Warum? Weil das deutsche Grundgesetz seit 1945 halt nicht vorsieht, dass es militärische Beschaffungen mit Österreich und Deutschland geben soll, weil offenbar das deutsche Grundgesetz aus der Geschichte gelernt hat. Ja, das kann sie wollen, nur lässt sich es mit Deutschland, die es organisieren, nicht durchführen, weil uns von Verfassung verboten ist, Deutschland und Österreich aufgrund dieser segensreichen Erfahrung Weltkrieg I und II jemals noch gemeinsam eine Schrotflinte zu kaufen, weil das ist immer schiefgegangen. Also das Sky-Shield kannst du in Wahrheit schon einmargerieren, ja, ins Toupet von der Frau Tanner. Ist schon erledigt, Sky-Shield. Außerdem die 6 Milliarden haben wir nicht, die du dafür verplempern willst. Für den Schworen, dass den Plattensee beschießen kann oder den Herrn Orban im Karmeliterkloster in Budapest angreifen müsste. Das ist ein Humbug gewesen. Das wusste auch jeder. Dass wir militärisch was tun müssen, ist logisch. Aber die Antwort, Sky-Shield, war eben die falsche. So, die andere Frage ist, ORF, da wissen wir, die FPÖ will die Zwangsabgabe abschaffen, das wollen auch Sie, Herr Dr. Bornmänner, da erinnere ich Sie dran, Budget finanzieren und der ORF soll einsparen. Die ÖVP will das urplötzlich nicht. Obwohl ich die ÖVP immer gehört habe, die kritisieren so den ORF, wollen das jetzt plötzlich nicht. Diese Knackpunkte sind sicher da. Die Frage ist, wie lassen sich diese Knackpunkte in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen, vielleicht, wie haben sich diese Knackpunkte heute, während wir diskutieren, bereits lösen lassen? Und das wird die entscheidende Frage sein.
Aber bist du jetzt der Meinung, es lässt sich lösen oder nicht?
Naja, es lässt sich immer lösen, wenn Vernunft waltet.
Also du bist auch der Meinung, es wird tendenziell zu dieser Koalition kommen? Das heißt, habt ihr dann einen...
Nein.
Seid ihr der gleichen Meinung?
Nein, weil bei mir ein großes Wenn steht, ein großes Fragezeichen. Wenn die Österreichische Volkspartei für sich selbst erkannt hat, dass sie bisher falsch regiert hat und das auch eingesteht und in einem Akt der Selbstreflexion es in Zukunft besser tut, dann kann es funktionieren. Wenn sie der Meinung ist von Bernhard Görg, einem niemals bekannten ÖVP-Obmann,
der hat, glaube ich, nicht
Kickl
viel zu sagen,
ist ein schlechter Politiker, weil er nicht erpressbar ist und damit in Wahrheit die Charaktereigenschaft jedes in der Wolle gefärbten Schwarzen zum Besten gibt. Ein schlechter Politiker ist der, der unabhängig ist und nicht erpressbar ist. Und nur ein steuerbarer, erpressbarer Politiker ist ein guter Politiker. Wenn die ÖVP diese Charaktereigenschaft, die zutiefst widerwärtig ist, würde ich sagen, nicht ablegt, wird es nicht funktionieren. So einfach ist es.
Dann reden wir vielleicht darüber, was passiert, wenn diese Koalition kommt. Was heißt denn das deiner Meinung nach, wenn Blau-Schwarz kommt? Du bist ja ein großer Kritiker von Blau-Schwarz. Was für Auswirkungen hat das auf Österreich, deiner Meinung nach, unmittelbare Auswirkungen? Werden es die Österreicher und Österreicher sofort spüren oder dauert das deiner Meinung nach eine Zeit lang, bis das dann sickert?
Ich glaube, dass die FPÖ gerade im Bereich der Symbolpolitik sehr schnell erste Maßnahmen setzen wird. Wir haben das bei Herbert Kickl in seiner Amtszeit zwischen 17 und 19 auch erlebt. Da hat er ein paar Schilder ausgetauscht in Dreiskirchen, hat aus einem Aufnahmezentrum ein Ausreisezentrum und solche Sachen gemacht. Das werden wir von Stunde 1 weg erleben. Ich glaube, dass Herbert Kickl und seine Kameraden sehr genau wissen, wie Symbolpolitik funktioniert. Und ich glaube, sie wissen auch sehr genau, das haben wir in den letzten Monaten erleben dürfen, wie Kommunikation funktioniert. Das heißt, wir werden da ganz, ganz viele Inszenierungen erleben. Wie viel tatsächlich dann bei den Menschen zur Umsetzung kommt, das darf berechtigterweise hinterfragt werden. Also ob ein einziger Arbeitsplatz geschaffen wird von dieser Regierung, ob ein einziges Unternehmen vor der Insolvenz bewahrt wird, ob ein einziger krimineller Flüchtling abgeschoben wird, all das stelle ich stark in Abrede, weil wir gesehen haben von der FPÖ, was sie uns vor der Wahl alles versprochen hat, dass sie jedenfalls machen wird, jedenfalls verhindern wird und was jetzt auf einmal, oh surprise, surprise, aufgrund eines Budgetdefizits doch passieren muss. Nach wie vor liegt am Tisch, dass die Pendlerinnen und Pendler das Budget sanieren sollen. Nach wie vor liegt am Tisch, dass die Pensionisten das Budget sanieren sollen. Nach wie vor wissen wir, dass bei Arbeitslosen, Mindestsicherungsbeziehungen und so weiter eingespart werden soll. Nach wie vor wissen wir aber auch, dass es noch immer keinen Konsens gibt, was die Bankenabgabe betrifft, also ob es da tatsächlich dann einen Beitrag an Nennenswerten von den Milliarden-Krisengewinnlern geben wird oder ob es dann heißt, den Einserschmäh, sie sollen günstigere Kredite hergeben, womit wir quasi ihr eigenes Geschäft nochmal anheizen würden. Wir wissen nach wie vor nicht, ob sich auch die wirklich Gutverdienenden im Land und die Superreichen beteiligen werden. All das ist nebulös. Ja, wir wissen noch nicht einmal, ob es eine echte Corona-Aufarbeitung geben wird, die übrigens die FPÖ auch im Alleingang beschließen könnte, ist ein Minderheitenrecht im Nationalrat, ein U-Ausschuss. All das, was uns vor der Wahl versprochen wurde, wissen wir nicht. Aber wir wissen, und da muss ich Ihnen widersprechen, Herr Gross, es ist nicht der Mantel des Schweigens die letzten 5 Wochen über dieses Land gelegt worden. Es gab immer wieder sehr namhafte Vertreter der wirklich einflussreichen Leute innerhalb der ÖVP, zum Beispiel den Präsidenten der Industriellen Vereinigung, zum Beispiel namhafte Vertreter der Wirtschaft, die sehr klar in Medieninterviews zum Ausdruck gebracht haben, was für sie rote Linien sind, wo sie nicht weiter können, was sie sich erwarten. Und das, was ich da gehört habe, steht für mich diametral im Widerspruch zu dem, was die FPÖ uns versprochen hat, dass sie machen wird, nämlich die kleinen Leute zu entlassen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Regierungsprogramm, das da stehen wird. Und meine Vermutung ist, dass wir viele belanglose Sätze lesen werden, irgendwelche belanglosen Absichtserklärungen, aber dass in der Realität, außer die Bestrafung von denjenigen, die sich nicht wehren können, nicht viel rausschauen wird.
Herr Dr. Bornmänner, es ist ja wunderbar, dass Sie Ihre eigenen Lügen glauben. Das ist ganz gefährlich. Ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Trinken Sie nie Ihre eigene Medizin. Das Problem ist, wenn man tatsächlich glaubt an den Schwachsinn, den man selbst verzapft, dann wird es brandgefährlich. Wirklich. Herr Dr. Bornmänner, seit 5 Wochen sitzen Sie da herinnen mit Ihrem Weihrauchkessel und erklären, was diese Regierung, die gar nicht Bestand hat, die sich nicht gebildet hat, wie sehr die Österreicherinnen und Österreicher geschröpft hat. Kein einziger Ihrer Punkte, die Sie hier zum Besten bringen, vielleicht kann die Regie das depperte Grinsen meines Diskussionspartners kurz einblenden, kein einziger dieser Punkte wurde jemals in ein Gesetz gegossen oder sonst irgendwo. Aber Sie sitzen da mit dem Brust und der Überzeugung eines Kleinkindes, dem man die Schaufel gestohlen hat, diese Regierung ist böse, böse, böse und ist so schlecht und alles drum und dran. So, damit Sie irgendwie in Ihrer Erzählung, in Ihrer Wahrheit, in Ihrer Geschichte bleiben. Ist in Ordnung, Herr Dr. Bornmänner. Ich weiß nicht, sage ich Ihnen vollkommen, ich weiß nicht, wie viele Arbeitsplätze eine künftige Regierung retten wird. Aber ich weiß, dass die bisherige Regierung, die Sie hier 5 Jahre verteidigt haben, 500.000 Arbeitslose produziert hat. Ich weiß nicht, wie sehr eine künftige Regierung die Inflation besänftigen und drücken wird. Aber ich weiß, dass die von Ihnen vertretene Regierung eine Inflationsrate zwischen 3,3 und 10% zustande gebracht hat. Ich weiß nicht, wie viele Betriebe die künftige Regierung retten wird. Aber ich weiß, dass uns die Regierung, die Sie vertreten haben, die höchsten Betriebspleiten in der Geschichte der Zweiten Republik auferlegt, aufgeheißt haben. Ich weiß nicht, wie viele kriminellen Asylwerber durch Herbert Kickl die FPÖ abgeschoben werden. Aber ich weiß, dass in der Zeit der von Ihnen regierten Regierung in Österreich schwarz-grün die höchste Zuwanderungszahl in der Geschichte seit 2015 zu verzeichnen war. Ich weiß nicht, ob die Zukunft gut wird, aber ich weiß, dass die von Ihnen vertretene Vergangenheit die schlechtesten Jahre in der Geschichte seit 1945 sind, das weiß ich. So, und jetzt noch zum Schluss, Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie. Zur Bankenabgabe, um zum Detail zu kommen. Da müssten Sie eigentlich mit dem Brust und der Überzeugung herinnen sitzen und sich als glühender Freiheitlicher geben. Weil immerhin versucht die Freiheitliche Partei, das durchzuführen, wo die Grünen gescheitert sind. Nämlich von 10 Milliarden Euro Bankenpaket, wovon nur 5 Milliarden durch die Banken an den Steuerzahler getilgt worden sind, die restlichen 5 Milliarden wieder hereinzuholen. Der Herbert Kickl ist in dem Fall ganz in Ihrem Interesse der Robin Hood. Da sollten Sie ihm den Rücken stärken, Herr Dr. Bornmänner. Oder Sie freuen sich daran, dass etwas nicht funktioniert, weil Sie sich in Ihrem eigenen Irrweg bestätigt sehen. Das sagt aber mehr über Ihren Irrweg aus, als über einen moralisch guten Ansatz, wie man die Republik weiterbringt. Ich warne Sie nur, ich warne Sie, Herr Dr. Bornmänner. Kehren Sie um, Herr Dr. Bornmänner. Finden Sie Jesus. Kehren Sie zurück zu Gott.
Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt von Jesus reden, ja. Jesus würde Herbert Kickl und Konsorten meiden wie der Teufel das Weihwasser.
Nein, okay? Herr Dr. Bornmänner.
Sagen Sie mal bitte, jetzt hier kommen Sie mal nicht mit Bibelsprüchen oder mit Jesus Christus, weil Jesus Christus war, wenn wir uns das durchlesen, was er gesagt haben soll, ein Kommunist und sicher kein Faschist.
Christus aber war freiheitlicher.
Ja, ganz sicher.
Ja, einer der Ersten.
Ja, ganz sicher. Ja. Wie auch immer. Gehen wir zurück zu dem Thema. Also erstmal möchte ich hier noch einmal erklärend für diejenigen, die verwirrterweise hinter den Fernsehgeräten sitzen und das glauben, was sie sagen. Da gibt es ein paar. Ja, ich erlebe das, weil die dann immer in radikalisierter Weise Mails verschicken. Ja,
natürlich,
ein
Neonazis.
Das habe ich nicht gesagt.
Ach so, nee.
Stopp,
habe ich nicht gesagt. Hast du mal heute ein wenig sanftmütiger?
Komplett radikalisiert. Komplett. Weil wer tatsächlich glaubt, dass ich die letzte Regierung regiert habe.
Das ist, was Sie vertreten hier.
Darf ich ausreden?
Ja.
Sie haben aber gerade gesagt, man kann ja gerne zurückspulen. Liebe Regie, bitte dann zurückzuspulen an der Stelle und einzufügen, die von mir regierte Regierung, okay? Nein, Herr Gross, weder die Bilderberger noch die Echsenmenschen noch die Adrenochromsüchtigen haben die letzte Regierung regiert und auch ich nicht, okay? So wichtig und mächtig bin ich nicht, auch wenn das immer wieder gerne behauptet wird. Also, die letzte Regierung, die ich in den letzten 2 Jahren massiv kritisiert habe, wegen ganz vielen Verfehlungen, das, so ehrlich müssen Sie jetzt schon auch sein, ja? Ist mit Sicherheit nicht diejenige, die ich, gerade weil die ÖVP daran beteiligt war, verteidigen würde. Und ich finde es halt wirklich ein bisschen seltsam, dass Vertreter der Freiheitlichen Partei jetzt hier sitzen und sagen, wir werden die ÖVP, die für alles Schlechte im Land, der Erzählung der Freiheitlichen nach, verantwortlich ist, erneut in der Regierung halten nach 40 Jahren, in der Absicht und in der Annahme, dass sie jetzt alles anders machen wird. Das erinnert mich ein bisschen an diesen Spruch, Wer immer wieder das Gleiche macht und ein anderes Ergebnis erwartet, der ist tatsächlich als verrückt zu bezeichnen. Und deswegen wundere ich mich ja auch so in der Steiermark, wo es ja tolle, gute und wichtige Akzente in der neuen Landesregierung gibt, die ich unterstütze. Also ich muss auch anerkennen, dass in der Steiermark unter Blau-Schwarz gute Sachen zumindest angekündigt werden.
Na bitte.
Aber was ich nicht verstehen kann, ist, warum weiterhin Ambulanz- und Spitalschließungen anstehen, gegen die jetzt tausende Menschen protestieren in der Steiermark. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum diejenigen, die das alles verbrochen haben, ihrer Meinung nach wie vor an den Schalthebeln sitzen. Und ich verstehe schon überhaupt nicht, warum Herbert Kickl, der uns versprochen hat, genauso wie Udo Landbauer davor, genauso wie Marlene Swatzeck davor, immer und immer wieder von den Freiheitlichen versprochen wurde, mit dem System aufzuräumen, den Deep State aufzudecken, die Moslem-Mama zu verjagen, was uns alles versprochen wurde. Und am Schluss wird gebackelt und getanzt und geschunkelt und gegrinst. Und das ist das, was ich momentan erlebe, ob das beim Jägerball ist, wo die blaue Machtübernahme schon demonstriert wurde und wo die FPÖler in einer formvollendeten Präpotenz, wie es noch niemand in dem Land erlebt hat, herumtanzen und sich schon als die neuen Kaiser der Hofburg inszenieren. Oder ob das jetzt bei diesen Verhandlungen ist, wo man sieht, dass die FPÖ, obwohl sie nur 2% mehr hatte als die ÖVP, glaubt, sie kann sich eine Minderheitsregierung stützen lassen. Sie werden auch noch drauf kommen, ob das jetzt in den letzten Stunden der Verhandlungen ist oder ob das nach einem halben Jahr ist. Die ÖVP wird mit der FPÖ Schlitten fahren. Und das ist die einzige gute Nachricht am heutigen Tag, dass wir uns darauf verlassen können, dass in wesentlichen staatspolitischen Fragen hoffentlich noch ein paar Erwachsene
also
in der ÖVP
den Notgang ziehen. Herr Dr. Bornmeiner, zu Ihrer schizophrenen Ausführung darf ich nur wieder mal kurz zusammenfassen und in Kontext setzen. So. Herr Dr. Bornmeiner, Sie sitzen hier und sagen, es ist in Wahrheit ein Wahnsinn, dass die Freiheitliche Partei die ÖVP an der Pfründe der Macht hält, weil die ÖVP alles falsch gemacht hat. Um 7 Minuten nach Ihrem Sermon zu enden, Gott sei Dank gibt es die ÖVP, die FPÖ über den Tisch ziehen will. Jetzt kenne ich mich wieder mal nicht aus. Herr Dr. Bornmeiner, das ist babylonisch, was Sie hier aufführen. Einerseits erklären Sie, die hässliche ÖVP, da darf man nicht hingreifen, das ist Staatszersetzung und alles drum und dran. Um am Ende zu sagen, Gott sei Dank gibt es die FPÖ, weil die passt auf die ÖVP, die passt auf die FPÖ aus. Das geht nicht. Herr Dr. Bornmeiner, schauen Sie. Meine Kritik an der ÖVP, die ich aus einem guten Wissen seit 30 Jahren habe, jedes Mal, wenn du dem Schwarzen die Hand geben hast, du nachzählen können, wie viele Finger du noch hast. Und genau am heutigen Tag, 4. Februar 2025, 25 Jahre nach der Angelobung von Schwarz-Blau, sage ich mit dem Brust und der Überzeugung, jawohl, die ÖVP ist ein charakterlicher Sanierungsfall. Darüber braucht man nicht diskutieren. Jede Neuwahl, die letzten 25 Jahre vom Zaun gebrochen wurden, ist immer von der ÖVP vom Zaun gebrochen, weil sie parteipolitische Taktik vor staatspolitisches Interesse gesetzt hat. Brauchen wir auch nicht diskutieren. Und aus meiner Erfahrung als ehemaliger politischer Mandatar kann ich Ihnen auch sagen und noch einmal wiederholen, mir ist jeder Rote am Arsch lieber als ein Schwarz an der Hand. Sage ich Ihnen auch bei der Gelegenheit. Weil dort, wo ich Rote kennengelernt habe und mit denen was vereinbart habe, ist es weitergegangen und hat es gehalten. Und bei den Schwarzen habe ich mal aufpassen müssen, dass ich nicht 3 Messer im Rücken gehabt habe oder gemeuchelt wurde. Brauchen wir nicht diskutieren. Nur, meine Kritik an der ÖVP ist keine Kritik, die eine absolute ist. Ich sitze da jetzt nicht da und sage ex cathedra, die werden jetzt verteufelt und verbrannt und auf den Scheiterhaufen der Hexeninquisition geliefert. Sondern das ist ein Appell, dass es in Zukunft anders macht. Ich bin doch sehr versöhnlich, was das betrifft. Ich sage, die ÖVP hat die Chance, dienen als dienen am Menschen, regieren als dienen zu verstehen und nicht als herrschen zu verstehen. Diese Chance gibt ihnen nun Herbert Kickl, der erste nicht erpressbare Kanzleranwärter, der erste nicht nötigbare, unter Druck zu setzende, eitle oder stolze Kanzleranwärter, wo die ÖVP mit all ihren Lockmitteln und Lockstoffen, die sie seit 4 Wochen einsetzt, Herbert, du hast die Chance, der historische, freiheitliche Kanzler zu werden. Schließe ab, heute noch, heute noch, heute noch, komm, geh mit mir ins Koalitionsbett. Und der Herbert Kickl vollkommen immun ist und sagt, die Inhalte müssen stimmen. Zuerst ORF-Abgabe, Bankenabgabe, ja, Asylbereich
gut, dann
und dann kämen wir zusammen. Das ist die ÖVP nicht gewohnt.
Sprechen wir gleich über die Inhalte, ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Gerald Gross und Sebastian Bornmähner sind zu Gast im Studio, sprechen über die Inhalte von Blau-Schwarz. Ein bisschen was ist ja schon an die Öffentlichkeit gesickert, insbesondere im Migrationsbereich. Es soll, die FPÖ will, eine Asylquote von de facto null, also keine neuen Asylanträge, wo es bei der ÖVP anscheinend Vorbehalte gibt, dass das nicht möglich ist, rechtlich das Ganze umzusetzen. Es soll eine Deutschpflicht geben, beispielsweise an Schulen. Die Staatsbürgerschaft oder sozusagen für Migranten in Österreich soll das Limit, bis sie die Staatsbürgerschaft kriegen, deutlich verlängert werden, sind ein paar Punkte. Ich meine, das ist jetzt nichts Überraschendes, muss man sagen. Das ist alles mehr oder weniger im FPÖ-Programm drin gestanden. Glaubst du, wird das ankommen bei den Leuten?
Die Frage ist, ob es in der Realität ankommt, also ob es einen Beschluss geben wird im Parlament. Und das bezweifle ich stark. Und zwar allein schon deswegen, weil man kann natürlich das machen, was die FPÖ in all ihren Regierungsbeteiligungen gemacht hat, nämlich gemeinsam mit der ÖVP verfassungswidrige Sachen zu beschließen, die danach aufgehoben werden. Das war zum Beispiel so, was die Pflegerinnen und Pfleger betrifft und die Regelung, wo sie den armen in Österreich arbeitenden Pflegerinnen vom Balkan die Familienbeihilfe runterkürzen wollten. Das war natürlich europarechtswidrig und deswegen wurde es wieder aufgehoben. Da gab es ganz viele solche Fälle, wo ÖVP und FPÖ Sachen beschlossen haben, die nachher wieder aufgehoben wurden. Und wir werden auch im Asyl- und Migrationsbereich erleben, das kann uns ein Gericht nicht davor bewahren, leider, dass die versuchen werden, Sachen zu beschließen, die eindeutig gegen die Verfassung verstoßen, weil sie gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen, die Teil unserer österreichischen Verfassung ist. Es geht auch nicht, auch das habe ich vor kurzem gelesen, dass nationales Recht über oder vor europäisches Recht gestellt werden soll. Das ist halt einfach im Rahmen der Europäischen Union und unserer Mitgliedschaft dort nicht machbar. Das heißt, die FPÖ muss sich fragen, wird sie den Menschen Sand in die Augen streuen und sagen, wir versprechen euch das, 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 nur um dann zu erleben, dass es verfassungswidrig ist, sie kann Mehrheit bekommen oder selber draufkommen, dass er Blödsinn ist, so wie wir es in der Vergangenheit erlebt haben. Oder, und auch da bin ich offen für eine Lernerfahrung und eine neue Ehrlichkeit, wie wir das gehört haben von Herbert Kickl, der arbeitet ganz stark mit diesem Terminus Ehrlichkeit, auch ehrlich zu sein, zu sagen, was gehen wird und was nicht geht. Und dann muss der Herbert Kickl aber auch so ehrlich sein, zu sagen, es gibt Bereiche, die hätte er gern, aber die gehen halt nicht, weil die FPÖ nicht die absolute Mehrheit hat. Es gibt Bereiche, die hätte er gern, aber die sind halt einfach ein Blödsinn, weil es zum Beispiel verfassungswidrig sind. Und es gibt Bereiche, die hätte er gern, aber die sind unlauter, weil sie unser Zusammenleben zerstören würden. Die offene, pluralistische, vielfältige Gesellschaft, in der wir leben. Das alles, diese Ehrlichkeit würde ich mir wünschen von der FPÖ in Bezug auf jedes einzelne Vorhaben, das sie vorgestellt haben. Ob das im Mobilitätsbereich ist, ob das im Bildungsbereich ist, ob das im Gesundheitsbereich ist, im Verteidigungsbereich. Überall dort erwarte ich mir von der FPÖ nach dem Motto Neues, Ehrliches Regieren, dass sie hinlegen, wir wollen, dass unsere Kinder in der Schule nur noch Deutsch sprechen. Ja, erklär mir bitte, wie das funktionieren soll. Bis hin zu, es sollen wissenschaftliche Arbeiten nur noch auf Deutsch publiziert werden können. Das würde bedeuten, dass wir quasi eine Festung, auch eine intellektuelle Festung bauen. Also dass dann quasi der Horizont der Wissenschaftliche da aufhört und überall dort, wo es fremdsprachig wird, müssen wir dann aufhören, weil es darf nur noch auf Deutsch geredet und gedacht und geträumt und gelebt werden. Also das ist das, was ich meine. Ich habe in den letzten Wochen sehr viele, sehr krude Vorschläge, Ideen und Träumereien gehört. Zum Teil, weil die ÖVP darüber berichtet hat, dass es angeblich verhandelt sein soll oder am Tisch liegt. Zum Teil, weil, wie sie richtigerweise gesagt haben, manche in die Glaskugel geschaut haben oder irgendwie irgendwelche Kanäle gehört haben. Zum Teil aber auch deswegen, weil es ja Vertreterinnen und Vertreter der FPÖ gegeben hat in den letzten Wochen, die sich auch immer wieder öffentlich geäußert haben. Zum Beispiel Herbert Kickl, der ja auch immer wieder in sogenannten Sonntagsreden an die Öffentlichkeit tritt und dort dann quasi das Beste von sich zum Besten gibt. Und deswegen, ich glaube, dass die FPÖ, da waren wir vorher schon, ich glaube, dass die FPÖ eine ganze Latte an Vorhaben hat, um unsere Gesellschaft umzubauen, um den Staat zu schwächen und meiner Meinung nach die Ärmsten in unserer Gesellschaft zu gefährden. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die ÖVP und die Gerichte und hoffentlich auch eine wehrhafte Zivilgesellschaft sie nicht daran hindern
werden. Das ist sehr spannend. Das Wesen von Faschismus und Autokratie ist es eigentlich immer, den Staat zu stärken und ihn nicht zu schwächen. Wenn Sie also Herbert Kickl als Faschisten und als Autokraten bezeichnen, dann dürfte er den Staat ja nicht schwächen, sondern müsste er ihn stärken. Also wie jetzt? Ist er jetzt ein Faschist oder ist er Liberaler? Will er den Staat zurückdrängen und zurückkehren zur Eigenverantwortung? Also ist er dann ein Demokrat oder will er doch einen starken Staat und er der starke Führer? Sie müssen sich auch in dieser Diskussion entscheiden. Was will Herbert Kickl? Die jeden Tag genannte Geschichte aus Grimms Märchen, die Sie hier bringen, nur weil es Ihnen ins Konzept passt, die funktioniert nicht. Und immer mehr Bürgerinnen und Bürger haben ja das die letzten Jahre durchschaut. Herr Dr. Born-Mehner, gehen wir auf einen Punkt hin, der sehr spannend ist. Sie sind derselben Meinung wie ich, dass Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union durchzuführen ist, oder? Ja, oder?
Ja.
Ja, sehr gut. Schauen Sie, Sie kennen Italien, da sind Sie eben auf Urlaub in Sardinien und Sizilien, ja, also kennen Sie ja gut. Die italienische Regierung hat in Albanien außerhalb der Europäischen Union um hunderte Millionen Euro Auffanglager bauen lassen, um dort Asylverfahren durchzuführen. Diese Auffanglager entsprechen allen internationalen humanitären Standards, deswegen haben sie hunderte von Millionen Euro gekostet. Das Kastrationsgericht in Rom hat die Geschichte jetzt vorige Woche aufgehoben, mit Verweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention, weil sie sagt, das, was Sie wollen, Herr Dr. Born-Mehner, das, was ich will, wäre mit der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht in Einklang zu bringen. Das ist traurig, oder? Gell? So, und jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Wissen Sie, was ein Gesetz ist? Ein Gesetz dient dem Menschen und nicht dem Juristen. Ein Gesetz dient dem Staat, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Ein Gesetz unterstützt unsere Gesellschaft und wendet sich nicht gegen unsere Gesellschaft. Und wissen Sie, was das Wesen eines Gesetzes ist? Das weiß ich als Parlamentarier. Jedes Gesetz kann verändert werden. Jedes. Das ist das Wesen von Demokratie.
Aber das,
so.
Das
sind wir ja und wenn wir beispielsweise... Nein, wir sind jetzt bei einer entscheidenden Frage.
Das ist ja der berühmte Satz des Herbert Kickl.
Wo er ja eindeutig Recht gehabt hat. Das Recht folgt der Politik, weil das Strafgesetzbuch macht die Politik und nicht der Richter. Ja. Das ist ja, das habe ich ja nie verstanden, dass ausgewiesene Verfassungsexperten im Pavlovschen Beißreflex als Erster auf den Satz einbeißen, obwohl das der Grundsatz der Demokratie ist. Das ist Artikel 1 der österreichischen Bundesverfassung. Alles Recht geht vom Volk aus. In dem Fall nicht das Recht als subjektives Recht des einzelnen Bürgers, sondern das Recht als Gesetz. Das Gesetz geht vom Volk aus. Und der Volksvertreter ist der Parlamentarier. Also folgt das Recht der Politik, weil die Politik durch Volksvertreter vertreten wird. So, und jetzt gehen wir bei der Geschichte her. Und sagen, warum kann es keine Lösung geben in Österreich, keine Initiative, die Europäische Menschenrechtskonvention Jahrzehnte nach Bestehen dahingehend zu verändern, dass wir Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union bauen können, Herr Dr. Born-Mehner. Das würde ja Ihre Zustimmung auch treffen. Kann ich ein deutliches, klares Ja hören für den Seher, weil der hat sich nicht eingeblendet, die Regie. Jawohl, genau so. Also, wo ist das dann für ein Problem? Das heute für grundvernünftig. So. Sich darüber zu freuen, weil es nicht geht, weil starre Brüsseler Bürokraten an Gesetzen anhängig sind, die seit 60 Jahren überholt ist, das ist für mich keine Freude, das ist für mich eine Schande, wenn wir als Staaten handlungsunfähig werden und sich das Recht gegen die eigene Bevölkerung bildet. Herr Dr. Born-Mehner, heute vor 25 Jahren hat sich eine Regierung gebildet, Schwarz-Blau 1, unter Wolfgang Schüssel und Jörg Haider. Diese Regierung hat zustande gebracht, was andere Regierungen nicht gemacht haben. Das Kinderbetreuungsgeld, das Pflegegeld, die Arbeiter- und Angestellten gleichgesetzt, die BVA und die BVAB zusammengelegt. Das Bundestierschutzgesetz beschlossen, das sollte Sie doch interessieren, das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz beschlossen. Dinge im Übrigen die Gleichstellung von Homosexuellen beschlossen und einer schwarz-blauen Regierung den damaligen Strafparagrafen gegen Homosexuelle abgeschafft. All das ist passiert unter Schwarz-Blau 1. Und 90% der Materien waren am Ende erfolgreich. 90% waren erfolgreich. Es war eine gute Regierungsperiode, das sage ich Ihnen auch bei der Gelegenheit. Im Übrigen, die Pensionsreform des Herbert Haupt aus dem Jahr 2003 ist dafür verantwortlich, dass wir seitdem ein sicheres Pensionssystem haben, das uns möglicherweise aber die nächsten 10 Jahre, wenn wir nicht adaptieren, um die Ohren fliegen. Also man kann nicht sagen, dass es ein schlechtes Regieren war. Das, was Sie immer wieder tun, ist, im Pavlovschen Beißreflex in etwas hineinzubeißen, was sich durchaus entwickeln kann. Sie haben heute davon gesprochen, die Bundesregierung, die noch nicht einmal entstanden ist, würde die wissenschaftlichen Arbeiten nur mehr in Deutsch zulassen. Jetzt frage ich Sie, woher nehmen Sie das? Mich würde es interessieren. Ich habe mich bei Verhandlern umgehört, Herr Dr. Bornmähner. Wer hat es Ihnen gesagt? Mich würde es nur interessieren. Ich sag, das ist keiner, es sagt mir jeder, das ist kein Thema. Daher meine Frage, woher Ihre Kenntnis? Dass wir auf Augenhöhe, über einen gleichen Kenntnisstand diskutieren. Mhm. Oder war es doch die Kronenzeitung nur?
Ja? Fertig?
Okay. Sollten Sie also halt ein anderes Magazin lesen?
Ich lese nur Ö24.
Ja, ist gut so.
Ja, selbstverständlich. Ja. Also, Herr Groß, ich glaube, wir müssen auch, wenn Sie von Augenhöhe und richtigen Faktenstand reden. Also was hat das Gericht in Rom entschieden? Das Gericht in Rom hat entschieden, dass es nicht zulässig ist, im Eilverfahren Menschen, die nicht aus einem sicheren Herkunftsland kommen, wieder abzuschieben dorthin. Das ist das Problem. Italien hat um 600 Millionen Euro Lager gebaut, ohne das auf die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention hin zu prüfen. Das ist Geldverbrennen. Das ist meiner Meinung nach vorsätzliche Missachtung der Verfassung. Weil auch in Italien steht die Europäische Menschenrechtskonvention in der Verfassung. Und natürlich kann eine Giorgia Meloni und andere Leute die Verfassung ignorieren, die italienische, und sagen, wir bauen das Ding einfach, um dann festzustellen, dass es nicht konform ist mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und sich furchtbar darüber aufregen, dass sie etwas gemacht haben, das rechtswidrig war. Und dann die Grundsatzfrage stellen, ob man nicht einfach die Europäische Menschenrechtskonvention ändern soll. Und da muss ich Ihnen sagen, Herr Groß, ich bin auch der Meinung, dass grundsätzlich es die Aufgabe der Politik ist, den rechtlichen Rahmen zu setzen. Aber es gibt auch sowas wie universelle Menschenrechte, über die wir uns aus gutem Grund entschieden haben, nicht mehr zu debattieren. Es gibt aus gutem Grund, gerade in Österreich und in Deutschland und am europäischen Kontinent, die Entscheidung, die alle mitgetragen haben nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir gewisse Dinge außer Diskussion stellen. Aufgrund dessen, was passiert ist zwischen 1933 und 1945, haben wir uns entschieden als Gemeinschaft, als Europäische Union, nämlich alle, die Teil dieser Europäischen Union sind und assoziierte Staaten, dass wir gewisse Sachen außer Diskussion stellen, damit nie wieder das passieren kann, was schon mal passiert ist hier auf unserem Territorium der Europäischen Union. Und deswegen finde ich, muss man gerade als österreichische Regierung oder als österreichische Politiker unglaublich sorgsam damit sein, wenn man solche Floskeln raushaut wie das Recht hat der Politik zu folgen. Denn gleichermaßen hat auch die Politik dem Recht zu folgen. Denn auch ein Herbert Kickl und andere von seinen Kameraden stehen nicht über dem Gesetz und werden sich ihm verantworten müssen. Und wenn die Europäische Menschenrechtskonvention im Verfassungsrang liegt, dann kann man natürlich die österreichische ändern, braucht dafür aber zwei Drittel Mehrheit. Und die bekommt der Herbert Kickl mit niemandem, eine Zweidrittelmehrheit zur Abschaffung oder Änderung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das wird nicht passieren. Und das, wo die ÖVP zu Recht jetzt meiner Meinung nach darauf hinweist, dass es problematisch sein könnte, ist zum Beispiel die Frage, wie positioniert sich die FPÖ im europäischen Konzern? Da geht es nicht nur um die Umsetzung der Europäischen Menschenrechtskonvention oder europäischer Gesetze auf nationaler Ebene. Da geht es vor allem auch darum, wie gehen wir damit um, wenn 28 Staaten in der Vergangenheit beschlossen haben, dass sie solidarisch sind und wir jetzt die Situation haben, dass die Ukraine in einer entscheidenden Phase des Krieges angekommen ist und unsere Unterstützung braucht. Was machen wir dann, wenn Herbert Kickl aus einem rein nationalen Interesse heraus, und zwar in Wirklichkeit aus einem parteipolitischen Interesse heraus, dort Kleingeld versucht zu wechseln? Wird er uns dann den Viktor Orban machen? Wird er nach Brüssel gehen, dort trommeln, solange bis er ein Milliardenpaket für sein Land bekommt? Wird man das dann abfeiern? Wird man dann sagen, Kickl ist ein super Politiker, weil er genauso wie Donald Trump alle möglichen Leute erpresst, um irgendeinen Vorteil dann für die Nation zu halten? Das halte ich für gefährlich. Und obwohl ich wirklich ein Patriot im besten Sinne bin, obwohl ich wirklich glaube, dass wir in Österreich einen neuen Stolz auf diese Nation brauchen, weil ich glaube, der Stolz auf Österreich ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten verloren gegangen, aber dann sollten wir stolz sein auf das, was wir tatsächlich Gutes hervorbringen und nicht stolz sein auf Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Isolation. Ich glaube, lassen Sie mich ausreden.
Ja.
Wir sollten stolz sein. Ja, aber das ist wichtig.
Na ja.
Ich glaube, wir sollten uns darüber definieren, dass wir eine Nation sind, die etwas hervorbringt und nicht die etwas ausschließt. Und deswegen mache ich mir große Sorgen, und das ist, glaube ich, berechtigt, das machen sich viele Menschen, große Sorgen, wie Herbert Kickl mit dieser großen Verantwortung als Regierungschef auf europäischer Ebene umgehen wird. Und wenn die ÖVP es schafft, ihm irgendwie Ketten anzulegen in dem Bereich und ihn dazu zu zwingen, sich an gewisse Konventionen und gesetzliche Rahmen zu halten, habe ich kein Problem
mit. Herr Dr.
Aber ich bezweifle es stark.
Aus Ihren Worten höre ich heraus, dass die Europäische Union nur dann demokratisch ist, wenn man einstimmige Beschlüsse vorgegeben aus Brüssel umsetzt und denen folgt. Mehrheitsbeschlüsse gibt es nicht in der Europäischen Union, weil dann ist man ein schlechter Europäer. Abweichende Meinungen darf es in der Europäischen Union nicht geben, sonst ist man ein schlechter Europäer. Warum haben wir dann noch einen Europäischen Rat und ein Parlament? Schaffen wir es ab. Lassen wir die Frau Ursula von der Leyen, den Herrn Macron und den Herrn Schulz entscheiden. Und führen uns als Filialbetrieb in Österreich auf. Für was gibt es einen österreichischen Bundeskanzler? Lassen wir uns aus Berlin regieren. Das sind ja alles unnötige Ebenen. Sie sagen, man ist ein schlechter österreichischer Kanzler, wenn man auf europäisch und internationaler Ebene bei einem Projekt nicht mitstimmt, weil es einem nicht passt. Dann ist man ein schlechter Europäer. Ja, dann schafft man Kanzler ab. Werden wir zum Filialbetrieb Berlins oder Frankreichs? Na, das haben Sie gerade zum Ausdruck gebracht. Sie haben gesagt, die Gefahr, dass Herbert Kickl bei einem Sanktionspaket, im Übrigen wie Meloni, wie Orban, wie viele andere Regierungschefs, sich täglich mittlerweile die Frage stellen, wie sie denn die europäische Wirtschaft nur irgendwie schützen können, allein diese Gefahr zeigt, dass der Herbert Kickl ein schlechter Politiker wäre, weil er sich erlaubt, in Brüssel österreichische Interessen am Tisch zu vertreten. Dann schaffen wir die nationalen Interessen ab. Dann gibt es eine Zentralregierung des KPDSU der Europäischen Union in Brüssel, vertreten durch Zentralsekretärin Ursula von der Leyen, Vizegeneralsekretär, Zentralsekretär Herrn Scholz und zweiten Schriftführer dem Herrn Macron und hängen nur ein Lostort an. Und dann sollte das alles entscheiden und wir heben auch das Parlament auf. Für was brauchen wir ein österreichisches Parlament? Stellen Sie sich vor, das österreichische Parlament, stellen Sie sich vor, um Gottes Willen, das österreichische Parlament, nein, das österreichische Parlament entscheidet gegen das EU-Parlament. Nein, ja, um Gottes Willen, die Demokratie.
Bevor du einen Herzinfarkt bekommst.
Nein, ich habe noch keinen Herzinfarkt. Ich möchte Ihnen was anderes sagen. Herr Dr. Bornmehner, zweiter Punkt, bevor du wieder Geld kassierst. Zweiter Punkt, Herr Dr. Bornmehner, die universellen Menschenrechte und die Geschichte Europas, Österreichs und Deutschland zu bemühen, in der Frage, ob man außerhalb der Europäischen Union Erstaufnahmezentren schafft, ist widerwärtig. Das möchte ich Ihnen auch sagen. Die Antastbarkeit, Unantastbarkeit der universellen Menschenrechte stellt niemand in Frage, wenn wir Österreicherinnen und Österreicher, Deutschen, Franzosen, Italienern jene Menschenrechte anerkennen, dass sie nicht dasselbe Elend nehmen wie der Janis, der Zweijährige, der durch 8 Messerstichen vor 1,5 Wochen umgekommen ist. Die universellen Menschenrechte gelten auch für Ruben. Die universellen Menschenrechte gelten für Leonie. Sie gelten für die Opfer des Terrors von Wien. Warum setzen Sie sich hierher und bemühen die universellen Menschenrechte nur für einen Teil der Weltbevölkerung, aber nicht für den Teil der Weltbevölkerung, der jeden Tag arbeitet und ihre Sozialleistungen zahlt?
Jetzt machen wir eine kurze Pause, damit jetzt aus Ruhe wieder einkehrt. Dann sind wir gleich zurück.
Bin
und
nicht unruhig.
Sprechen wir gleich weiter über Blau-Schwarz.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, wir kommen zurück. Dritte Runde mit Sebastian Bornmehner und Gerald Gross. Und heute ist ein Jubiläum. Mhm. Und zwar das Jubiläum der ersten Schwarz-Blau, was damals Bundesregierung unter Wolfgang Schüssel, die wurde nämlich am 4. Februar vor 25 Jahren angelobt. Und aus diesem Grund gibt es heute auch eine große Demo in Wien. Ist es eine, sage ich mal, kleine Gruppe, die sich da eben heute laut äußert, oder gibt es deiner Meinung nach eine stille Mehrheit in dem Land, die gegen diese Koalitionsvariante ist?
Ich finde es extrem spannend, weil genau vor 25 Jahren, auf den Tag genau, bin ich auf der einen Seite der Absperrung gestanden und Gerald Gross auf der anderen Seite der Absperrung.
Gerald Gross war im Tunnel, glaube ich.
Oder er war im Tunnel oder keine Ahnung wo, in welchem Tunnel er gerade unterwegs war. Aber er war jedenfalls im Dunklen unterwegs, auf der dunklen Seite der Macht. Er war Teil dieser Mannschaft, die die erste blau-schwarze, schwarz-blaue Regierung gemacht hat. Das waren ja damals zwei gleich starke, wirklich fast auf den 100 gleich starke Parteien, die gemeinsam ein Programm gemacht haben, das vollkommen weit entfernt war von dem, was heute die FPÖ an Programmatik macht. Also man muss ja dazu sagen, die damalige Regierung war ja harmlos im Vergleich zu dem, was heute am Tisch liegt. Aber ich finde es interessant, dass genau 25 Jahre später zwei Menschen, die dort auf komplett unterschiedlichen Seiten gestanden sind, sich jetzt hier wieder begegnen und immer noch auf komplett unterschiedlichen Seiten natürlich stehen. Weil ich bin nach wie vor der Meinung, dass eine schwarz-blaue Regierung das Schlechteste für unser Land darstellen kann. Vor allem eine Regierung unter einem blauen Bundeskanzler. Also wir haben ja gesehen, als Wolfgang Schüssel sich zum Kanzler hat machen lassen von der FPÖ, da sind dann ein paar skurrile Sachen passiert. Wir haben Menschen im Amt gehabt, die, glaube ich, 40 Tage lang Minister waren und dann wegen einem Sexskandal zurücktreten mussten. Wir haben erlebt, ja, das brauchen Sie nur googeln. Wir haben erlebt, googeln Sie.
Ich glaube, es ging um einen Jaguar, oder? Aber
nein, ich glaube, es ging um eine Miss Vienna, die irgendwer geschnackselt hat. Nein. Aber wie auch immer. Der Punkt ist, es gab wirkliche skurrile Persönlichkeiten oder Personen, die uns diese Regierung gebracht hat. Es gab eine Reihe von Skandalen, die immer noch nicht abgeschlossen sind gerichtlich, die uns diese Regierung gebracht hat. Es gab eine Reihe von Verschlechterungen, Stichwort Pensionsreform, die uns diese Regierung gebracht hat. Aber über all dem gab es trotzdem Einigkeit, dass an den Grundfesten der Demokratie nicht gerüttelt wird. Das war deswegen, weil die ÖVP den Kanzler gestellt hat und weil die FPÖ unbedingt regieren wollte und deswegen alles geschluckt hat. Heute, 25 Jahre später, haben wir eine ganz andere Situation. Erstens einmal haben wir keine europäische Isolation mehr. Es mag sein, dass es irgendwelche europäischen Kräfte innerhalb der Europäischen Volkspartei gibt, die Druck auf die österreichische Volkspartei ausüben, keine Koalition mit der FPÖ zu schließen. Ich halte sie für imaginiert und sollte es sie wirklich geben, für vollkommen schwachbrüstig. Sie werden sich nicht durchsetzen. Es gibt also keine breite Front aus dem Ausland, wo es heißt, es wird Sanktionen geben. Ganz im Gegenteil. Der Herbert Kickl kann reihum quasi eine Siegesfeier machen. Der kann dann quasi mit dem offenen Porsche, den er sich vom Jörg Haider vielleicht ausleiht, herumfahren mit Orban, mit Meloni, wie sie alle heißen, und dort quasi die neuen Zeiten feiern. Das heißt, wir erleben heute, 25 Jahre später, eine massiv verstärkte Situation von dem, was wir damals gehabt haben. Damals war der große Tabubruch. Es war die erste Regierung ihrer Art. Dem zuvorgegangen war ein unvergleichlicher Aufstieg der Rechtsextremen, der auch beispielhaft war für die Europäische Union und dem viele nachgeeifert haben, dem Modell Haider. Und auch jetzt wieder werden wir erleben, dass Österreich und in Deutschland und in anderen Ländern spricht man nur noch abfällig von österreichischen Verhältnissen. Man sagt nur noch abfällig, wir wollen ja nicht werden wie Österreich. Warum? Weil hier tatsächlich droht zum ersten Mal, dass Menschen an die Macht kommen, die als rechtsextrem eingestuft werden oder bezeichnet werden. Menschen, die von sich selber sagen, dass die Zuschreibung als rechtsextrem sie wie einen Orden tragen. Also wir haben hier komplette Grenzverschiebung erlebt in den letzten Monaten. Und deswegen, glaube ich, ist es total legitim und notwendig, dass heute wieder Leute auf die Straße gehen. Ich halte es für legitim und notwendig, dass Menschen sich solidarisch zeigen. Ich kann heute nicht auf die Straße gehen, weil ich habe zwei kleine Kinder im Waldviertel, um die ich mich kümmern muss.
Nein, das verstehe ich.
Aber im Geiste
sind Sie dabei?
Darf ich ausreden? Ich brauche Sie nicht als Volksempfänger, als Wandel.
Hölzerl.
Nein, Sie sind kein personifizierter Volksempfänger, auch wenn Sie das glauben. Ja? Also, im Geiste bin ich natürlich Seite an Seite mit diesen Menschen und ich glaube, nicht wenige Menschen in diesem Land gibt, die nicht einverstanden sind damit, dass Herbert Kickl zum Kanzler gemacht wird, die nicht einverstanden sind damit, dass der ORF zertrümmert wird, die nicht einverstanden sind damit, dass man das Budget am Rücken der Pensionisten saniert und nicht am Rücken der Banken. Also ich glaube, dass es eine schweigende Mehrheit in diesem Land gibt und deswegen fürchte ich mich auch nicht vor Neuwahlen, weil wir haben zwar eine Wutstimmung in diesem Land, wir haben eine Wechselstimmung in diesem Land und die kann ich auch nachvollziehen, aber ich glaube nicht, dass eine Mehrheit Herbert Kickl als Kanzler haben möchte.
Herr Dr. Bornmähner. Der erste Punkt ist Ihre persönliche Grenzerfahrung an diesem 4. Februar, wo Sie als 14-Jähriger am Ballhausplatz gestanden sind, als 14-Jähriger, kaum der sozialistischen Gehschule entwachsen, dann dort mit der roten Fahne Antifa-Lieder singen. Und ich glaube, ich kann den kleinen Sebastian Bornmähner imitieren.
Widerstand, Haider an die Wand.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Ja, genau.
Pfui.
Nein.
Ich habe gesungen.
Ja, aber wissen Sie, was das große, der große epochale Erfolg dieser Regierung war? Drei Jahre später, der 17-jährige Sebastian Bornmähner war so begeistert von dieser Regierung, dass er Mitglied des ÖVP Arbeiter- und Angestelltenbundes wurde. Mit 17. Im Jahr 2003. Habe ich hier im Wikipedia eingetragen.
Christgewerkschafter.
toll. Sie sind damit Bestandteil einer Regierungspartei geworden und 2003 war Blau-Schwarz noch aufrecht.
Das ist ein Kommunist.
Ich möchte es nur sagen.
Okay.
Ja, ist der Fritz Neugebauer, der war zum damaligen
Zeitpunkt. Nein, der Zeitpunkt war ein ständiger Politiker.
ÖAB-Obmann, der war kein Kommunist.
Der war,
da lege ich meine Hand ins
ich
Feuer.
Den Fritz.
Den Fritz kannte ich gut.
Ja, ich auch.
Kein Kommunist. Da wären auch Amon auch nicht, ja, und alle anderen ÖAB-Leute.
Stimmt.
Also wie gesagt, wenn Schwarz-Blau etwas gebracht hat, sie von ihrer 14-jährigen, spät frühpubertierenden Massenpsychose herauszuholen und sie 3 Jahre später zu sozialisieren, als treuer Anhänger der österreichischen Volkspartei. So, Herr Dr. Bornmähner, das zu Ihrer persönlichen Geschichte des 4. Februar, des Erweckungserlebnis. Nein, nein, musst du ein bisschen hören. Da setzt er sich hin, der große Widerstandskämpfer. Also war er ja wie die Sophie Scholl im Widerstand gegen Haider und Schüssel, hat das Dritte Reich aufkommen gesehen. Und 3 Jahre später ist er bei einer Partei, die das Dritte Reich repräsentiert. Ist ja in Ordnung, Herr Dr. Bornmähner, etwas anders. Ich verstehe Ihren Ärger. Ich verstehe ihn wirklich. Seit Jahren und Jahrzehnten mühen sich Journalisten, Politiker, ein gescheitertes politisches Establishment ab, jeden, der nicht der eigenen Meinung dieser Minderheit entspricht, als rechtsextrem zu diffamieren. Über Jahre und Jahrzehnte hat dieser Zaubergriff herrlich funktioniert. Jeden, den man als rechtsextrem, rechtsradikal, neonazistisch oder antisemitisch bezeichnet hat, wurde sofort neutralisiert, ausgegrenzt. Nicht einmal mit der Gurkenzange angefasst. Keiner wollte mit rechtsextremen Neonazis und Antisemiten etwas zu tun haben. Jetzt haben Sie das 30 Jahre, Herr Dr. Bornmähner, jetzt haben Sie sich 30 Jahre so bemüht, jeden Kritiker von politischen Fehlentwicklungen und Entscheidungen, nur weil man die Kritik nicht hören wollte, sich mit der Kritik nicht auseinandersetzen wollte, den sofort als rechtsextrem zu diffamieren und zu neutralisieren. Und im Jahr 2025 interessiert es keinen mehr. Sie haben sich ja selbst die Antwort gegeben. Jetzt haben Sie sich so bemüht, den Herbert Kickl als Sicherheitsrisiko, als Steuerheimkamerad, als Rechtsextremen, als identitären Nazi, als selbsternannten Rechtsextremen darzustellen. Und morgen oder nächste Woche gehen nicht die Millionen massenpsychotischen Kerzelträger auf die Straße und sagen, Widerstand, Widerstand, Kickl an die Wand. Ist vorbei, weil es niemanden mehr interessiert. Herr Dr. Bornmähner, weil die Rassismuskeule, die Neonazismuskeule, die Antisemitismuskeule abgelutscht ist. Aber nicht deswegen, das möchte ich korrigieren. Nicht deswegen, weil es keine Nazis mehr geben wird. Die sehe ich auch. Ich sehe Linksextreme, ich sehe Rechtsextreme, ich sehe Islamisten als Gefahr für die Gesellschaft. Sondern weil Sie so lange dieses Versatzstück Rechtsextremismus und Neonazismus aus der Mottenkiste der Geschichte gegen normale politische Mitbewerber bemüht haben, dass sie am Ende stumpf geworden ist. Wissen Sie was? Sie haben dem sogenannten Antifaschismus den größten Bärendienst in Wahrheit erwiesen.
Willst du noch was sagen dazu?
Nein, was soll er dagegen sagen? Außer ja, Herr Groß, Sie haben aber vollkommen recht.
Aber jetzt mal,
bleibt ihm ja nichts anderes.
Nein, aber man
aus dem Tutte Handy spielen.
Man muss ja nicht den.
Ah, Herr Doktor, haben Sie Ihre Spende schon? Nein, warte, ich wollte was machen. Herr Dr. Bornmähner, ich habe gehört, Sie haben eine schwierige Situation gerade derzeit. Ich habe da extra 5 Euro vorbereitet für Sie. Ich habe mir überlegt, 2 Packungen Popcorn, um das Match Schilling Bornmähner mal anzuschauen. Oder ich investiere, damit der blutige Streit weitergeht. Und
ich finde das sehr anständig.
Finde ich jetzt auch. Schauen Sie. Im Sinne, mögen Sie weiter zur Selbstvernichtung des grünen Lagers beitragen, möchte ich 5 Euro dazu Ihnen mitgeben. Ich hätte es jetzt fast vergessen. Ja?
Vielen Dank.
Ich will keine Bestätigung.
Nein, mir ist wichtiger zu sagen, ich nehme
es Geld. Ist versteuert. Ich habe 10 Euro brutto.
Corona hilft.
Nein, 10 Euro brutto dafür verdienen müssen, damit ich Ihnen 5 Euro geben kann. Es hat den Wert für mich wie 10 Euro.
Ja.
5 Euro hat der Herr Brunner kassiert. Ich möchte es Ihnen nur sagen.
Dann hol es mal von dem.
Aber wie gesagt, wenn Sie die Grünen und die Lena Schilling fertig machen wollen, das ist mir 5 Euro wert. Kaufe ich mir keine Popcorns und habe trotzdem meinen Spaß.
Ich verspreche Ihnen, das ist ein gut investiertes Geld.
Ja, ich weiß.
Mit diesen 5 Euro werde ich vor Gericht
mich
verteidigen und manchen Menschen aufsetzen.
Ein Versprechen müssen Sie mir geben.
Was?
Nicht Hinterrucks ein Gänsestopfleber damit kaufen, gell?
Das kann ich Ihnen versprechen. Aber es könnte sein, dass ich vielleicht armen Gänsen helfe, einen schönen Lebensabend zu bekommen. Das könnte schon sein. Das möchte ich
Sie machen auf mich nicht, Eindruck eines Gänsehirten, Martin, des Gänsehirten, sondern eher Sebastian der Schweinehirte.
Vielen Dank. Diesen Akt der Solidarität finde ich gut, dass man auch partei- und grenzüberschreitend solidarisch ist. Ich habe ja auch
so ehrlich war es jetzt nicht.
Herr Groß, ich habe ja auch anerkannt, wie Sie um Spenden aufgerufen haben.
Gegen Herrn Söder.
Schon nicht so lange her, gegen einen Herrn Söder.
Aber wissen Sie was?
Aber wissen Sie was?
Was ist eigentlich draus geworden?
Wissen Sie, wir haben noch immer...
Bevor das zu Freundschaft,
hier konnte man nie eine nahe Beziehung zu Markus Söder und seiner Weißwurst unterstellen. Bei Ihnen und der Frau Schilling bin ich mir...
Also über Markus Söder und seine Weißwurst,
Herr Groß, bei Ihnen bin ich mir nichts hören.
Kurze Werbepause, dann kommen wir gleich.
Nichts von seiner Weißwurst.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend. Willkommen zurück zu unserem vierten Teil. Und da sprechen wir darüber, was ist eigentlich, wenn Blau-Schwarz scheitert. Dann gibt es ja mehrere Optionen. Eine Option ist, es kommt zu Neuwahlen. Eine Option, die jetzt immer wieder diskutiert wird, ist, es gibt vielleicht eine Expertenregierung, die ja eine Zeit lang regiert und danach kommt es erst zu Neuwahlen. Oder die FPÖ behauptet ja, die ÖVP und die SPÖ würden hinterrücks bereits Geheimverhandlungen führen, sollte es nicht zu Blau-Schwarz kommen. Was ist deiner Meinung nach die realistischste Variante?
Ja, in dem Umfang, wie ÖVP und FPÖ gerade kuscheln, glaube ich nicht, dass irgendwer aus der Partie Zeit hat, sich noch mit jemand anderem zu unterhalten als mit sich selbst. Also insofern, das halte ich für ein Gerücht. Ich glaube, da gibt es in keinster Weise Geheimverhandlungen. Aber ich hielte es für klug und richtig, aus staatspolitischer Ressort, nicht aus parteipolitischer Perspektive, nochmal darüber nachzudenken, ob ÖVP und SPÖ nicht gemeinsam, gestützt auf eine parlamentarische Unterstützung von Grün und NEOS, ein paar Leuchtturmprojekte definieren und dann in die Neuwahlen zu gehen. Ich hielte das immer noch für besser, als jetzt eine schwindlige, und diese Regierung kann nur schwindlig werden, die jetzt rauskommt, weil sie nach einem Monat immer noch über grundsätzliche Sachen streiten. Also was soll da schon groß rauskommen bei ÖVP und FPÖ? Ist mir immer noch lieber, wir versuchen, ein paar ganz konkrete Maßnahmen zu definieren, die inzwischen außer Streit gestellt sind, die umzusetzen und dann in Neuwahlen zu gehen. Also ich fürchte mich überhaupt nicht davor, dass die Gespräche zwischen FPÖ und ÖVP scheitern. Ich glaube es nur einfach nicht. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich glaube, die wirklich mächtigen Leute in der ÖVP, und das sind halt momentan die Industriellen und leider nicht die Landwirte oder die Arbeitnehmervertreter, von denen der Herr Groß vorher gesprochen hat, die, glaube ich, haben ganz klar ihre Rechnung schon aufgegeben, ihre Bestellung aufgegeben. Das sind auch diejenigen, die Rechnungen zahlen. Und die werden dafür sorgen, dass die ÖVP sich der FPÖ andient. Sollte es aber wieder erwarten scheitern, ob das jetzt gleich ist oder ob das noch am halben Jahr ist, dann fände ich es durchaus legitim, dass man im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher, die jetzt schon den längsten Regierungsbildungsprozess in der Geschichte der Zweiten Republik hinter sich haben, nicht weiter auf die Folter spannt, sondern ein paar ganz konkrete Maßnahmen beschließt, um sie zu entlasten. Da braucht man dafür keine Regierung, man braucht dafür eine parlamentarische Mehrheit. Und eine Expertenregierung lehne ich grundsätzlich ab. Warum? Weil sie eben nicht demokratisch legitimiert ist und ich nicht möchte, dass Alexander Van der Bellen mit seinen 5 grünen Freunden in der Hofburg gemeinsam irgendwelchen Leuten Posten zuschanzt. Weil das geht mir extrem auf die Nerven. Also ich erlebe und ich verstehe daher sehr, sehr viele Menschen in dieser Republik, die mit immer größerem Argwohn auf das Treiben des Alexander Van der Bellen blicken, auf das Treiben derer, die, obwohl sie schon lange abgewählt sind, immer noch auf ihren Posten kleben. Und ich glaube, dass es wichtig wäre, dass man entweder sehr rasch, sollte dieses Experiment mit Blau und Schwarz scheitern, entweder eine Regierung auf Zeit mit ganz klar definierten Projekten macht oder in Neuwahlen geht. Aber eine Expertenregierung, das lehne ich ab.
Mhm. Naja, schauen Sie. Wir haben vor wenigen Tagen gesehen, dass die Rollatoren-Kombo, die da aufgetreten ist, vor dem Denkmal am Albertinerplatz, Franz Fischler, entstiegen seiner eigenen Gruft, Heinzi Fischer, auch Toilettenheinzi genannt, Heidi Schmidt und nicht zu vergessen Rudi Angstschober.
Heidi Schmidt war FPÖlerin, oder?
Ja, das ist aber genauso alt her, wie der Fund von Tutanchamun in Ägypten. Ich sag's nur, das ist 250 Jahre. Aber Herr Dr. Bonwener und Rudi Anschauer. Und die Neuigkeit dieser Rollatoren-Kombo war, Rudi Anschauer ist der Erste, der noch kein weißer alter Mann ist, obwohl er vom Alter hätte so sein sollen, aber er hat bereits einen Rotstich, habe ich bemerkt. Also Marke Gulasch. Aber wir wollen ja nicht darauf näher eingehen. Ist, glaube ich, Ihr Arzt gewesen, oder?
Marke Gulasch-Topf,
oder? Nein, also,
das war der Mückstein.
Gut, dem will ich ja keine gefärbten Haare unterstellen. So, aber Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie. Die Rollatoren-Kombo, die lustige Rollatoren-Kombo dort, ja, die Gulasch-Truppe, ja, die Nudeltruppe, die will natürlich mit dem Alexander Van der Bellen dasselbe, was Sie wollen. Daher, insofern haben sie was damit zu tun. Die wollen natürlich im Auftrag von Michael Ludwig rot-schwarz oder schwarz-rot. Warum? Weil der Michael Ludwig in Wahrheit wie der Teufel das Weihwasser die Wiener Gemeinderatswahl scheut, weil damit offenkundig wäre, dass Wien in Wahrheit pleite ist mit 7 Milliarden Euro Schulden. Und der Michael Ludwig will sich natürlich unter die Budgetfinanzierung einer künftigen rot-schwarzen Bundesregierung runterschlupfen, in der Hoffnung, dass er im Rahmen des Finanzausgleichs ein bisschen Geld vom Bund kriegt, damit seine schöne Schulden, dass er seine Schulden, ich weiß nicht, ich habe mit der FPÖ darüber nicht geredet, sondern ich bin politischer Kommentator, ich bin ja nicht da die Sprechpuppen von einer Partei, sondern ich sage das, was ich mir denke, so, und versuche das natürlich in irgendeiner Form zu tilgen. Schauen Sie, Herr Dr. Bornmänner, ich habe schon einmal gesagt, die Politik ist kein Swingerclub, okay? Das ist nicht so, dass man quasi jeden Tag sich einen neuen Geschlechtspartner aussucht und nachdem es 100 Tage mit einem nicht funktioniert hat und 50 Tage mit dem anderen nicht funktioniert hat. Das ist vielleicht die christlich-soziale Sexual- und Morallehre der heutigen ÖVP, aber das hat nichts mit Ehrlichkeit und Integrität zu tun. Wenn diese Regierungsverhandlungen scheitern sollten, sind Neuwahlen unabdingbar. Und die Neuwahlen sind dann Ende Juni, Anfang Juli mit dem Fristenlauf, dann muss der Bürger in Österreich leider, das betone ich leider, auch ich will eine funktionierende Regierung, dann muss der Bürger ein noch kräftigeres Signal abgeben. Ganz einfach.
Aber was würde bei so einer Neuwahl deiner Meinung nach rauskommen? Weil laut Umfragen würde die FPÖ das ja haushoch gewinnen. Danach bleibt de facto alles beim Alten. Keiner kann anscheinend mit keinem. Was wird das bringen?
Ja, also erstens einmal, wir sehen die FPÖ im Sinkflug. Von einem unfassbaren Hoch, das muss man auch sagen, von 38% ausgehen, aber momentan sind es, glaube ich, bei 33 35. oder 34.
34, glaube ich, ist noch
sie
immer
stürzen auf jeden
mehr.
Fall.
Sie stürzen. Sie stürzen.
Im freien Fall.
Na, am Ende. Die fliegen aus dem Parlament.
Was ist los? Nein. Ja, irgendwann fliegen sie sicher aus.
Ja, ja.
Also, außer sie schalten es vorher aus, natürlich. Ja. Also, sie sind im freien Fall befindlich. Könnte ja sein. Also, sie sind im freien Fall befindlich. Und sind Freien momentan irgendwo in den 30ern. Aber wir sehen, dass sich die Sozialdemokratie stabilisiert und erholt.
Auf hohem Niveau.
Nein, nicht auf hohem Niveau. Aber lass uns mal bitte ausreden.
Aber
wir sehen, dass es immer noch 70% mindestens Menschen gibt, die nicht die FPÖ wählen wollen. Und ich sage Ihnen, wir brauchen nicht 70, sondern nur 50,1%, um eine stabile Regierung gegen die FPÖ auf die Beine zu stellen. Deswegen ist meine Meinung, man sollte der Freiheitlichen Partei nicht den Gefallen tun, ihre Inszenierung als sie würden für das Volk sprechen, obwohl sie von 28% der 75%, die wahlberechtigt waren und von denen die 75%, die wählen gegangen sind, also in Wirklichkeit 28% von 50%, also in Wahrheit 14% der österreichischen Bevölkerung gewählt wurden.
Jetzt wird es verwirrt.
Wir sollten, ne, das ist ganz einfach, das können wir mitrechnen. Ja. Das ist ganz einfach, 14% der österreichischen Bevölkerung haben der Freiheitlichen Partei ihre Stimme gegeben. 14%, okay? Das ist nicht die Mehrheit, das ist nicht einmal ansatzweise die Mehrheit. Das heißt, wenn wir durch die Straßen von Wien gehen, dort hat sowieso noch viel weniger die Freiheitliche Partei gewählt, dann ist es nicht so, dass jeder Zweite oder jeder Eineinhalbte die Freiheitliche Partei gewählt hat oder unterstützt, sondern wahrscheinlich nur jeder Zehnte. Und das, worum es mir geht, ist, wir sollten uns jetzt nicht wegschmeißen und in Panik den Staat den Freiheitlichen übergeben, nur weil die es sehr geschickt mit ihren eigenen Medien, vor allem über Social Media und andere alternativen Medien, geschafft haben, ein Orchester aufzublasen, das so laut und so tief zum Teil ist, dass wir deswegen schockstarr sind. Ich glaube, sollte diese Regierung scheitern oder sollten die Verhandlungen scheitern, sollte es noch einen Funken Anstand in der ÖVP geben und die sagen, na, wir machen es doch nicht. Wir machen Herbert Kickl nicht zum Kanzler, weil das ist ein Sicherheitsrisiko, weil die Person ist ein Sicherheitsrisiko, so wie sie es seit Monaten gesagt haben. Dann, glaube ich, brauchen wir uns nicht fürchten. Bei Neuwahlen müssten die Menschen nämlich entscheiden, wollen sie wieder, dass Herbert Kickl, mit dem niemand zusammenarbeiten möchte, stärken oder stärken es nicht vielleicht doch, und davon gehe ich aus, neue Leute zum Beispiel in der Volkspartei. Weil ich gehe davon aus, dass Christian Stocker eine ÖVP nicht in Neuwahlen führen würde. Ich glaube zwar, dass Andreas Babler die SPÖ in Neuwahlen führen würde, aber ich bin ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass es Werner Kogler die Grünen nicht in Neuwahlen führen würde. Und insofern werden die Karten neu gemischt.
Sie glauben, dass Andreas Babler die SPÖ in Neuwahlen
führen würde? Natürlich. Weil er Raketen ist, gell? Kanzlerkandidat, K-Kandidat. Herr Dr. Bornmänner, Ihre Rechnung, wonach nur 14% die Freiheitliche Partei gewählt haben, den Ball möchte ich aufgreifen.
Gerne.
Und ihn herunterrechnen. Genau. Bitte. 12% haben nur mehr die ÖVP gewählt. 10%,
also stimmen Sie mir zu.
10%, hören Sie zu, 10% überhaupt nur mehr die Sozialdemokratie von Herrn Babler. Nur mehr jeder zehnte Wiener wählt die Sozialdemokratie im Roten Wien, klingelt's, scheppert's. Und nur mehr 4% die Grünen oder die Neos, Herr Dr. Bornmänner. Und Sie wollen mir jetzt tatsächlich erklären, dass die SPÖ des Herrn Babler mit 10% den Kanzleranspruch für 100%
erfüllt. Wer hat das gesagt?
Ich sage Ihnen eine andere Rechnung. Wenn wir uns das Wahlergebnis und die Umfragen darauf folgend vergegenwärtigen, dann wollen 80% der Österreicher nicht mehr die Sozialdemokratie, 80% nicht mehr die ÖVP, 90% nicht mehr die Grünen und 90% nicht mehr die Neos, aber immerhin 65% nur nicht mehr die FPÖ, weil 35% liegt es in den Umfragen. Mathematik ist auch eine Frage der Interpretation, Herr Dr. Bornmänner, und Ihre Interpretation ist immer sehr eigenwillig. Aber wenn man den Faden aufnimmt, dann würde ich sagen, dann sind Sie und der Herr Babler am Arsch. Schauen Sie, es ist recht einfach. Wenn es zu Neuwahlen kommt, dann wird es Neuwahlen kommen, dann wird die ÖVP erklären müssen, warum sie noch den Neos, noch den Roten, noch den Grünen, mittlerweile auch mit der FPÖ nicht mehr kann. Dann wird die ÖVP also mit Christian Stock oder mit wem auch immer, mit Sebastian Kurz, in die Wahl gehen müssen und wird erklären müssen, sie kann nur mehr regieren, wenn sie die absolute Mehrheit hat. Also wie Karl Nehammer gibt mir die absolute Mehrheit. Sonst ist das in Wahrheit auch nicht mehr abbildbar, das ist die ganze Tragödie. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich wüsste nicht, dass die Österreichische Volkspartei noch bei irgendeiner Bank bei den ganzen Bankenauflagen überhaupt noch einen Kredit kriegt.
Ja, bei der Raiffeisen wahrscheinlich schon.
Naja, aber auch die Raiffeisen hat internationale Bankrichtlinien, wo du in einem latenten Konkurs vorher in Wahrheit keinen Kredit mehr nachschießen kannst. Das ist im Übrigen Konkursverschleppung, nennt man das im Wirtschaftsrecht, was da passiert. Also ich hoffe, dass sich der Raiffeisen-Konzern nicht der Konkursverschleppung einer österreichischen Bank schuldig macht, einer Partei schuldig macht. Also ich würde da vorsichtig sein, wenn ich Banker bin. Der untreue Tatbestand ist ein ganz gefährlicher, der gilt auch bei Bankern. Wirklich, wirklich, das ist gefährlich. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die wartet nur drauf, bis sie sowas erwischt. Und die Finanzmarktaufsicht auch. So, also in Wahrheit, wenn es zu Neuwahlen kommt, dann wird die ÖVP das realisieren, was sie bisher hat, 20%. Ob das dann besser sein wird, wenn sie dann mit der FPÖ mit 35% verhandeln wird, das wage ich zu bezweifeln. Daher bitte, am Ende, ich hoffe, zumindest dieses Kapitels, ich hoffe, die ÖVP nordert sich ein, wird vernünftig und wir haben die nächsten Tage eine Regierung. Dann können wir nächste Woche über die Inhalte diskutieren.
So, damit sind wir am Ende der innenpolitischen Diskussion angelangt.
Aber hurra, endlich Außenpolitik!
Ins Ausland, und zwar nach Amerika zu Donald Trump, der liefert sich einen riesen Handelskrieg mit der ganzen Welt. Ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück.
Mit 17.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Letzter Teil und wir sprechen über Donald Trump. Was man Donald Trump nicht vorwerfen kann, ist, dass er seine Wahlversprechen nicht umsetzen würde. Er macht 1:1 das, was er angekündigt hat, in Rekordtempo. Jetzt sind die Zölle dran. Mexiko, Kanada, wobei Mexiko schon wieder rückgängig gemacht. China und wohl früher oder später auch die Europäische Union. Was bedeutet das für die Welt?
Donald Trump hat eine komplett neue Ära der Weltpolitik eröffnet und das nicht in einem positiven Sinne. Vor allem nicht positiv für die Europäische Union oder für Österreich. Das muss uns allen klar sein. Das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, ist ein Mensch, der vollkommen skrupellos ist, dem Völkerrecht scheinbar vollkommen egal ist, der ganze Nationen erpresst, erfolgreich. Ob das Kolumbien im Bereich der Migration oder ob das Mexiko und Kanada im Bereich des Grenzschutzes ist.
Da drauf.
Da sagt er einfach, wenn ihr nicht das macht, was ich will, dann mache ich euch ökonomisch kaputt. Und diese Länder haben natürlich keine andere Möglichkeit, weil die USA halt die letzte verbliebene Supermacht auf dieser Welt ist, eh nicht mehr lang, aber noch ist es, und sagt, okay, dann schicken wir halt 10.000 Soldaten an die mexikanisch-amerikanische Grenze. Stört mich jetzt auch nicht, dass sie das machen, ehrlicherweise. Aber mich stört die Art und Weise, wie Donald Trump Politik macht. Und vor allem stört mich, dass ich höre, dass er zum Beispiel im Gegensatz zu dem, was angekündigt wurde, im Gegensatz zu dem, was uns von Gerald Gross und seinem blauen Freund versprochen wurde, Donald Trump nicht den Krieg in der Ukraine beenden wird, sondern er bereichert sich auf dem Rücken der toten Ukrainer, indem er sagt, wenn ihr weiterhin unsere Waffenlieferungen haben wollt, Wenn ihr weiterhin unser Steuergeld haben wollt, dann liefert uns seltene Erden, damit wir weiter gut produzieren können und die Profite weiter ankurbeln können. Profite von wem? Den Konzernen, die alle bei seiner Inauguration aufgefadelt gewesen sind. Also was erleben wir? Wir erleben einen Donald Trump, der keinen Frieden beendet, sondern den maximalen
Profit. Er wollte nicht den Frieden beenden.
Den Krieg, genau. Wir erleben einen Donald Trump, der nicht den Krieg beendet, sondern der den Frieden verzögert, um noch mehr Business zu machen. Und das ist genau das, wovor gewarnt wurde. Wir haben genau das, es wurde vorausgesehen, dass Donald Trump kein Friedensstifter ist, dass Donald Trump niemand ist, der irgendjemandem was Gutes tut, sondern jemand ist, der dafür sorgt, dass seine Freunde wie Elon Musk, wie Jeff Bezos und wie sie alle heißen, noch mehr Profit machen werden. Nur ich frage Sie, Herr Gross, als derjenige, der Sie angeblich sind, nämlich als europäischer Patriot, als österreichischer Patriot, wie können Sie eine Politik des Donald Trump unterstützen, wo wir in Österreich am Schluss draufzahlen werden?
Herr Dr. Bornmänner, gar nicht.
Also unterstützt es doch nicht.
Herr Dr. Bornmänner, mein Begriff von Patriotismus und mein Begriff von Österreich-Herkunft und Österreich-Liebe ist immer im klaren Widerspruch zu einer Politik, die andere Nationen im Mittelpunkt und deren Interesse haben. Das, was ich an Donald Trump so schätze, ist, dass er eine unabdingbare America-First-Politik fordert. Und was ich an unseren europäischen Leadern, Führern und Staats- und Regierungschefs so missachte und kritisiere, ist, dass keiner dieser Staats- und Regierungschefs auf europäischer Union, möglicherweise außer Viktor Orban, möglicherweise außer Giorgia Meloni, auf ihr eigenes Land schaut, sondern ich den Eindruck habe, dass sie entweder Marionetten der KP Chinas sind oder Marionetten der Frau Ursula von der Leyen oder Marionetten der USA sind. Meine große Sympathie für Donald Trump stammt ja nicht daraus, dass er Europa zerstören will oder Zollkonflikte oder Wirtschaftskriege auslöst. Die große Sympathie ist eine ideelle Sympathie, weil ich erkenne, dass die USA nach Jahren des Herrn Joe Biden und des Herrn Barack Obama endlich wieder eine Staatsführung bekommen haben, die die amerikanischen Interessen und nicht die Interessen am Hindukusch im Mittelpunkt hat, wo ich manchmal den Eindruck habe, dass das deutsche und österreichische Interesse in Damaskus am Hindukusch oder bei 72 Geschlechtern liegt, aber nicht bei der Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes, der Erhöhung unserer Sicherheit. Das macht Donald Trump. Was Donald Trump die letzten Wochen getan hat, ist im Übrigen großartig. Man kann darüber diskutieren, ob das moralisch verwerflich ist oder nicht. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich habe durch Mexiko ein Problem, dass mir jedes Jahr 50.000, Menschen in den USA sterben aufgrund von Drogen, eindeutig, die aus Mexiko hereinkommen. Und er sagt, warum soll ich meine Grenze schützen? Die Mexikaner sollen ja darauf achten, dass sie ihre Drogenlieferungen nicht in die USA einsicken lassen. Und wenn sie es nicht tun, dann wird es Zölle geben. So schnell hast du gar nicht schauen können, es sind 10.000 Soldaten der Mexikaner an der Grenze gestanden und schützen jetzt amerikanische Jugendliche vor Drogen. Dasselbe spielt sie im Übrigen in Kanada ab. Er hat dem Herrn Trudeau, dem Wahnsinnigen, erklärt, entweder du sorgst für Recht und Ordnung in deinem Land oder es wird Zölle geben. Entweder sickern Illegale aus Kanada in die USA ein oder auch du schützt deine Grenze. So schnell hast du gar nicht schauen können, die Grenze ist geschützt. Das mag jetzt dem Kanadier nicht gefallen. Geschenkt. Das mag dem Mexikaner nicht gefallen. Auch geschenkt. Dem Amerikaner gefällt es. Und das verrate ich Ihnen ein Geheimnis. Der Donald Trump ist nicht Präsident von Mexiko oder von Kanada. Überraschung. Der ist Präsident der USA. Der vertritt US-Politik. Ah, das haben wir ja schon lange nicht mehr erlebt. Wir haben ja bei uns in Europa nur Spione fremder Mächte. Ja, was macht er mit uns? So, und jetzt sage ich dann Folgendes. Jetzt sind wir in dem Konflikt, den ich immer gesagt habe, Europa muss erwachsen werden. Das heißt, er wird natürlich den Wirtschaftskrieg auch mit Europa oder mit einzelnen europäischen Ländern suchen. Logisch, weil er sagt, Freunde, das geht nicht. Hinter unserem Rücken baut sie in Mexiko ihre deutschen Automobilwerke auf, flutet unsere Märkte und unsere amerikanischen Autos kauft sie auch nicht. Herr Dr. Bornmänner, das ist auch unfair. Wenn Sie ja Amerikaner wären, würden Sie das genauso sehen.
Ich bin aber Österreicher, was interessiert mich die Amis?
So, der Handel, Volltreffer, aber der Handel, Herr Dr. Bornmänner, wenn Sie einmal in Ihrem Leben selbstständig gewesen wären, nur einen Tag, dann müssten Sie wissen, ja, beim ÖAB, dann müssten Sie wissen, Herr Dr. Bornmänner, Handel ist ein Geben und Nehmen. Das ist wichtig. Ich habe Ackerfreude, wenn es in Europa Zölle gibt. In keinster Weise. Ich kann es auch nicht unterstützen. Aber ich kann den Weg, der bis dorthin geführt hat, nachvollziehen. Und jetzt, Herr Dr. Bornmänner, zur Ukraine-Politik. Ich wünsche mir, dass Donald Trump den Krieg beendet. Da rücke ich keinen Millimeter ab, weil der Krieg in Wahrheit uns in Europa schadet. Aber zur Stunde diskutieren in Europa Staats- und Regierungschefs, das 16. Sanktionspaket gegen Russland, obwohl die Nadja Bernhardt schon im ORF sagt, das war erfolglos, die ganze Hetz. Jetzt gibt es der ORF schon mittlerweile zu, was ich seit 2 Jahren in dem Studio im Übrigen da sage. Wir machen das 16. Sanktionspaket und bekommen von der Ukraine dafür gar nichts. Warum gibt es nicht die Frau Ursula von der Leyen oder der Herrn Scholz, die sagen, Herr Zelensky, wenn wir da weiterhelfen, auch wir in Europa brauchen wertvolle Erden aus der Ukraine. Warum revanchiert ihr euch nicht, wenn wir euch helfen? Auch Hilfe ist keine Einbahnstraße. Wir haben in Europa unsere gesamte Volkswirtschaft geopfert für die Ukraine, für Kiew. Wir haben in Europa die Deindustrialisierung eingeleitet für den Herrn Zelensky. Wir haben in Europa unsere Waffen ausverkauft und haben es noch in die Ukraine geschickt und haben um Milliarden Steuergeld bei der USA neue Waffen gekauft für Kiew und haben keinen Gegenwert bekommen. Wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg gegen Russland, China, Indien, Pakistan und der Türkei wegen Kiew. Und jetzt frage ich mich, warum gibt es da nicht die Frau von der Leyen, den Herrn Scholz oder den Herrn Schallenberg oder den Herrn Macron, die sagen, Freund der Blasmusik, jetzt hängst du seit 3 Jahren an unserem Tropf. Das ganze europäische Volk leidet. In Österreich, in Deutschland, die höchsten Betriebspleiten, die höchsten Arbeitslosen. Revanchier dich. Hilfe ist keine Einbahnstraße. Das ist ja der große Vorwurf, den ich den europäischen Führern und Staats- und Regierungschefs mache. Dass sie eben nicht führen, währenddessen Donald Trump im Interesse seines Landes sehr wohl anführt. Aber die Interessen seines Landes sind nicht die Interessen meines Landes. Das muss ich erkennen.
Deswegen finde ich es so grotesk, dass Sie jemandem zujubeln, von dem Sie ganz genau wissen, und das haben Sie jetzt auch eingestanden, dass er Österreich schaden wird. Sie haben ganz klar jetzt zum Ausdruck gebracht, Sie wissen, dass der Orange Man Österreich schaden wird. Er wird die Österreicherinnen und Österreicher ärmer machen. Und dem jubeln Sie zu und Sie fliegen regelmäßig in die USA,
nein,
dort,
man Trump
um
in
dort
Österreich
zu applaudieren.
Ja. Ich würde man Trump in Österreich
wünschen.
Ich
nicht.
Ich nicht. Sie ist auch nicht in Schallenberg,
ja,
mit
danke,
so glücklich
geworden. Lassen Sie mich ausreden. Ja?
Womit der Gebe
dass Sie, dass Sie von, dass Sie es gut finden, dass ein Donald Trump den Ukrainern, die gerade abgeschlachtet werden von einem Diktator, ausrichtet, sie mögen doch seltene Erden liefern, damit der Krieg weitergehen kann, damit die amerikanische Industrie noch mehr verdienen kann. Das ist ja wohl ein Geschmack.
Sie wollten immer mehr Waffen.
Darf ich Sie bitten, jetzt unterbrechen Sie mich schon wieder.
Entschuldigung.
Merken Sie,
nehme ich zurück.
Also, ich bin der Meinung, die Ukraine verteidigt nicht nur ihr eigenes Land, sie verteidigt auch die Demokratie in Europa, in den Grenzgebieten im Kampf gegen Russland. Weil eines wissen wir ganz genau, Russland wird in der Ukraine, im Donbass, nicht Halt machen. Wir wissen ganz genau, und da sollten Sie mal mit ein paar Leuten in Polen oder im Baltikum reden, wie die tatsächlich die Lage einschätzen, Herr Groß. Weil von der Südsteiermark aus ist leicht zu reden über die Situation in der Ukraine. Sollten mal mit den Leuten reden, was Putin tatsächlich vorhat, dort zu machen. Und deswegen sollten wir aus einem ureigensten Interesse als Europäische Union Zelensky dabei unterstützen. Und eines möchte ich auch noch sagen. Ja. Sie haben hier vor 3 Jahren dem Studio gesagt, keine 3 Wochen wird es dauern. Ja. Und seit 3 Jahren feiern diese Helden die Verteidigung ihres Landes.
Ja, die Friedhöfe sind
das haben sie wirklich, die haben sich ein bisschen Anerkennung verdient
Herr
und nicht den Spott und Häme von
Herr Dr. Ballmänner, ich nehme Ihren Auftrag wahr. Ich unterhalte mich jetzt mit Ukrainern. Ich gehe jetzt heute
Polen.
Ins Polen und Ukraine.
Ja,
sind nicht beide dort. Ich gehe jetzt ins Park Hyatt, setze mich dort an die Bar, investiere 300 Euro für 2 Negroni, weil die kosten dort. Und dann unterhalte ich mich dort mit der Bentley und Rolls-Royce-Liga, die dort aus Polen und der Ukraine seit 3 Jahren
so wohnt. Sehen Sie die
und
Leute
im Übrigen
aus Polen
eine gratis, und eine gratis Parkgenehmigung von Wien. Das mache ich jetzt gleich. Ich unterhalte mich heute. Versprochen.
Das sind
erster
aber nicht
Punkt.
Die Idee vor.
Nein, eh nicht. Aber die sind alle wehrpflichtig und ich frage mich, was sie da tun und nicht den heldenhaften Krieg der abendländischen Front gegen die Bolschewiken führen oder gegen die Nazis oder
wollen
gegen
die abschieben?
Nein, keinster Weise.
So,
ich frage mich nur, warum mir ein fremdes Land mehr wert sein soll als den eigenen Abkömmlingen dieses Landes, die sich in Österreich sehr wohl fühlen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Herr Dr. Ballmänner. Jetzt verstehe ich Sie wieder nicht. Jetzt liefert der Trump weiter Waffen. Sagen Sie selber. Jetzt kündigt er Sanktionen an. Sagen Sie selber. Das hat er, haben Sie ja alles gefordert.
Ja, klar.
Also,
ich zeige Ihnen nur die Heuchelei auf.
Herr Dr. Ballmänner, toll! Bekommen Sie jetzt von Trump die Presidential Medal of Freedom oder was? Oder schenken Sie es ihm?
Was?
Oder bürsten Sie sein Toupet? Sie könnten ja die größte Freude haben mit Trump. Er macht genau das, was Sie wollten. Ich müsste mich ärgern, dass der Trump nicht sofort hergeht und sagt, weg mit dieser ganzen Geschichte, weg mit diesen ganzen Sanktionen, auf mit diesem Krieg. Ich müsste mich am meisten ärgern. Sie müssten nicht da sitzen und sagen,
ärgern mich
Donald,
nicht. Donald, Sie haben
USA,
mir offenbar zugehört, Herr Groß. Ich zeige Ihnen die Heuchelei auf. Ich zeige Ihnen, was er verspricht. verspricht und was er dann macht. Ja. Versprochen hat er innerhalb von 24 apropos Stunden beendet diesen
kurze
Krieg.
Frage.
Die Realität ja ist, er schaut zu, wie die Leute in der Ukraine sterben.
Herr Dr. Bollmann, erzählt eine der erste dafür Krieg ist mittlerweile in einem Waffenstillstand, sind wir alle froh darüber. Palästina-Konflikt haben wir seit 2 Wochen jetzt einen Waffenstillstand und wir haben einen
und jeden,
Tag stattfindet, seit einen jeden Tag stattfindenden Austausch von den Geiseln, die ja hier gefangen genommen worden sind.
Da können Sie aber den Israelis sagen, und nicht den Donald Trump, bitte. Ja?
Gut, sind Sie sich sicher?
Wir sind am Ende angekommen.
So wenn es nach den Israelis gegangen war,
ja, ja,
die beiden Herren diskutieren dann nächste Woche wieder weiter.
Ich befürchte.
Für heute sind wir am Ende angelangt.
Ja, durch,
ich
er ist durch,
Herr Dr. Bollmann, Sie waren auch heute sehr zurückhaltend. Kann ich nicht sagen. Übrigens, viel Spaß.